Heute geht's hier mal los mit einem Gefühl, was wirklich jeder kennt. Ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Man macht morgens die Augen auf und die Nase ist zu, der Kopf dröhnt und man weiß direkt, Mist, mich hat's erwischt. Heute wird's wohl schwierig mit Arbeiten gehen. Eigentlich kein großes Ding, nur leider passiert das immer häufiger bei uns, dass Menschen sich krank melden. Standortnachteil, Krankenstand, die Krankschreibung per Telefon auf dem Prüfstand, großes Thema heute hier bei uns.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Schön, dass ihr uns angeklickt habt. Ja, die Debatte um die vielen Krankmeldungen in Deutschland, die wabert ja jetzt schon ein paar Tage durch den Raum. Da hatte unter anderem Elon Musk was mit zu tun, der ja vor einigen Wochen jetzt schon bei X festgestellt hat, im Tesla-Werk in Grünheide, da stimmt was nicht, da sind viel mehr Leute krank als in den Fabriken in anderen Teilen der Welt. In dieser Woche, da hat die Diskussion dazu aber nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen und ist vor allem an einer vergleichsweise kleinen Stellschraube unserer Gesundheitsversorgung hängen geblieben, die Krankschreibung per Telefon. Ein Instrument, das ursprünglich aus der Corona-Zeit kommt. Wer nur leichte Symptome hat, kann sich nach telefonischer Rücksprache krankschreiben lassen, ohne zum Arzt gehen zu müssen. Und zwar bis zu 5 Tage lang. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in Deutschland, die unterstellt nun allerdings, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den gestiegenen Krankenständen in Deutschland und der Einführung der telefonischen Krankschreibung und fordert nun eine Abschaffung der Telefon-AU. Die Bundesregierung hat nun eine Überprüfung der Maßnahme angekündigt. Der Verband der Hausärztinnen und Hausärzte, der hat die telefonische Krankschreibung in dieser Woche allerdings vehement gegen diese Kritik verteidigt. Warum die Praxen so gute Erfahrungen damit machen, das hat sich SWR1-Reporterin Solveig Naber bei einem Hausarzt in Trier erklären lassen.
Dr. Lamberti, guten Tag. Was für Beschwerden haben Sie?
Der Anrufer, der sich bei Roman Lamberti meldet, hat Husten und Halsschmerzen. Der Hausarzt fragt weiter ab, ob auch Schnupfen und Fieber dabei sind. Er empfiehlt dem Patienten, sich auszuruhen und zu schonen. Wenn die Beschwerden schlimmer werden, soll der Mann vorbeikommen.
Dann stelle ich jetzt die Krankmeldung aus. Die wird elektronisch an die Krankenkasse verschickt. Von dort aus kann der Arbeitgeber die Krankmeldung dann abrufen und ich wünsche Ihnen gute Besserung.
Vorerst muss der Patient nicht in die Praxis kommen. Eine Entlastung bei der aktuellen Erkältungswelle, in der viele Wartezimmer aus allen Nähten platzen. Zudem geht die Beratung am Telefon häufig schneller. Und weniger Bürokratie wie Termine ausmachen gibt es auch. Nicht die einzigen Vorteile, sagt der Arzt aus Trier.
Das reduziert natürlich auch das Risiko, dass Patienten, die hier mit einem Infekt herkommen, andere Patienten im Wartezimmer unter Umständen anstecken oder auf dem Weg hierher, wenn sie beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen müssen.
Den Vorwurf aus Teilen der Politik und Arbeitgeberschaft, dass die telefonische Krankmeldung Blaumachen leicht macht, teilt Lamberti nicht. Seine Erfahrungen zeigen etwas anderes.
Vielfach besteht ja auch dann der Wunsch, ohnehin untersucht zu werden. Die Patienten kommen dann auch in die Praxis. Und auch von der Anzahl derjenigen, die eine telefonische Krankmeldung erhalten, ist das im Vergleich zu allen Patienten, die hier in der Praxis sind, auch ein sehr geringer Anteil. Also hier kann man nicht sagen, dass das übermäßig ausgenutzt oder in Anspruch genommen wird.
Zwischen 2 und 5 Krankschreibungen am Telefon hat der Arzt pro Tag. Dass der hohe Krankenstand mit der telefonischen Krankschreibung zu tun habe, glaubt Lamberti nicht. Er sieht andere Faktoren für diese Entwicklung.
Vielleicht hat sich auch über den Zeitraum der Pandemie die Selbsteinschätzung der Arbeitsfähigkeit oder auch das Bewusstsein dazu geändert von vielen Patienten. Ich bin krank, ich bin auch ansteckend, ich möchte niemanden anstecken, wenn ich Husten, wenn ich Erkältungszeichen habe.
Und die Krankschreibung am Telefon ist ein gutes Instrument, das alle nutzt. Sie abzuschaffen, hält Hausarzt Lamberti für falsch.
Also ich würde eher sagen, es ist eine Errungenschaft, die uns hilft, auch hier flexibler, angepasster zu arbeiten, für Entlastung zu sorgen in den Praxen, in den Wartezimmern, ohne dass da jetzt ein Nachteil zu sehen wäre.
Weniger Bürokratie, geringere Ansteckungsgefahr und weniger los im Wartezimmer. Hausarzt Roman Lamberti aus Trier ist restlos überzeugt von der telefonischen Krankschreibung. Und dennoch ist er in der Welt. Der Verdacht, dass die Regelung nicht nur Ärztinnen und Ärzten das Leben leichter macht, sondern auch Blaumachern. Immerhin war nach Daten der Technikerkrankenkasse jeder Versicherte in den ersten 9 Monaten dieses Jahres im Schnitt gut 14 Tage krankgeschrieben, was ein neuer Rekord bedeutet. 2019 vor Corona und damit auch vor vor Einführung der telefonischen Krankschreibung waren es noch 3 Tage weniger im Schnitt. Systematisch geforscht zu den Gründen für den hohen Krankenstand hat Nicolas Ziebart, Gesundheitsexperte vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, ZDW. Herr Ziebart, ist die telefonische Krankschreibung denn der Grund, warum sich immer mehr Menschen krank melden?
Nach unseren Analysen gibt es keine Evidenz dafür, dass die telefonische Krankschreibung dafür gesorgt hat, dass die Krankenstände angestiegen sind oder dass wir mehr Blaumacher haben. Man muss sich auch vorstellen, dass die telefonische Krankschreibung relativ gezielt und begrenzt ist und ein sehr sinnvolles Instrument in der Gesundheitspolitik, um die Arztpraxen zu entlasten, um Bürokratie abbauen und Zeit frei zu machen für andere Patienten, die die Zeit eher benötigen.
Also diese ganze Debatte ist eigentlich viel Lärm um nichts.
Aus meiner Sicht ist es viel Lärm um nichts und es gibt auch aus anderen Kreisen bei Hausärzten keine harte Evidenz aus meiner Sicht, dass wir hier massiv Missbrauch vorliegen haben. Die Menschen, die Patienten müssen der Praxis bekannt sein. Das kann nur einmalig geschehen, die Krankschreibung. Und es macht aus meiner Sicht auch plausibel keinen Sinn, abgesehen davon, dass die Datenlage das nicht hergibt.
Aber was sind denn dann auf Grundlage Ihrer Analysen die Gründe dafür, dass der Krankenstand heute höher ist als vor einigen Jahren in Deutschland im Schnitt?
Nach unserer Analyse ist der Krankenstand wahrscheinlich gar nicht höher. Das ist ein rein statistischer Effekt. Wir sehen jetzt die Daten besser, weil die Datenerfassung sich verbessert hat und jetzt die Krankenscheine elektronisch übermittelt werden und nicht mehr per Hand.
Das heißt also, die Menschen sind heute genauso krank wie früher, aber erst heute wissen wir von diesem hohen Krankenstand, weil der jetzt heute richtig erfasst wird. Habe ich richtig verstanden?
Das ist korrekt. Also wir sehen jetzt besser, viel besser als vorher das gesamte Ausmaß des Krankenstandes in Deutschland. Dazu muss man sagen, der wird immer noch unterschätzt, weil für die ersten 3 Tage braucht man gesetzlich keine Krankschreibung. Und in den Daten sind nur solche Arbeitsunfähigkeitszeiten erfasst, die mit Krankschreibung belegt sind. Das heißt, eigentlich sind wir noch viel häufiger krank, als wir jetzt in den Daten sehen.
Jetzt stellt sich aber jemand wie Mercedes-Chef Ola Källenius hin und sagt, wir haben in verschiedenen Ländern Fabriken, die ganz ähnlich funktionieren. Und in Deutschland, da fallen die Beschäftigten krankheitsbedingt doppelt so oft aus wie im Ausland. Bei Tesla, da erzählen sie eine ganz ähnliche Geschichte. Sind wir also in Deutschland doch kränklicher als der Rest der Welt?
Wenn Sie es so formulieren wollen, sind wir kränklicher, weil wir uns in der Tat viel öfter krank melden. Das ist ein Fakt, das ist auch ein Problem durchaus. Das liegt aber an unserer großzügigen Lohnfortzahlung, einer der großzügigsten der Welt. Und man muss auch konstatieren, aus meiner Sicht will die Gesellschaft so eine großzügige Lohnfortzahlung haben. Die Deutschen finden es als sozial ungerecht, wenn jemand, der krank ist, weniger Lohn bekommt deswegen. Das führt aber ganz klar dazu, dass die Krankenstände höher sind als in anderen Ländern. Und wir müssen uns als Gesellschaft verdeutlichen, was das bedeutet.
Also das heißt, wenn man diese Lohnfortzahlung anders gestalten würde, dann würden aus Ihrer Perspektive auch die Krankenstände zurückgehen?
Die Wissenschaft weiß sehr, sehr genau, dass die Krankenstände sinken würden, wenn wir die Lohnfortzahlung, sagen wir mal, von 100% auf 80% absenken würden. Das Experiment hatten wir schon mal 1996. Einige können sich vielleicht erinnern. Und in der letzten Phase der Kohl-Regierung wurde das versucht. Gab riesigen Widerstand, Massendemonstrationen von den Gewerkschaften. Und die Regierung wurde dann auch abgewählt. Rot-Grün hat es später wieder rückgängig gemacht. Aus den Studien von damals wissen wir, dass die Krankenstände sinken würden. Aber das kommt dazu. Natürlich wird auch der Anteil der Leute steigen, die krank zur Arbeit gehen dann.
Ist denn vor dem Hintergrund dieser hohe Krankenstand in Deutschland wirklich ein Nachteil für unseren Wirtschaftsstandort?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist das ein Nachteil? Ich würde schon sagen, es ist ein Nachteil. Laut anderen Studien zahlen die Arbeitgeber an reinen Lohnkosten 70 Milliarden im Jahr. Abgesehen davon verschärft die Lage den Fachkräftemangel. Das muss man einfach mal so sehen. Kunden können nicht mehr bedient werden. Es gibt dann Produktionsausfälle im Zweifel. Die Arbeitsorganisation steigt im Aufwand. Also es ist jetzt aus vielerlei Sicht keine gute Nachricht.
Und was würden Sie jetzt sagen, wie kriegen wir den hohen Krankenstand wieder runter?
Das ist eine komplexe Angelegenheit. Wie bekommen wir den Krankenstand runter, ohne die Lohnfortzahlung abzusenken? Da wäre eine Möglichkeit die Teilzeitkrankschreibung. Das ist auch gang und gäbe in anderen Ländern, dass man, wenn man sich eben schwächlich fühlt, aber vielleicht doch 4 Stunden arbeiten kann, gegebenenfalls im Homeoffice mit einer leichten Erkältung, dass man sowas als Regel anbietet, als Flexibilisierungsinstrument.
Das wäre auf jeden Fall aus Ihrer Perspektive sinnvoll. Dann würde man sozusagen einen Kompromiss hinbekommen zwischen ja, dem Bedürfnis nach Erholung, um wieder fit zu werden, aber natürlich auch den Bedürfnissen eines Arbeitgebers, dass die Leute gebraucht werden, um ja, die Arbeit zu erledigen.
Richtig. Und das Bedürfnis, dass man auch selbst bei langen Krankenständen zum Beispiel wieder langsam in den Beruf einsteigt, weil man vielleicht mit psychischen Erkrankungen ein paar Stunden arbeiten kann, aber nicht 8 Stunden. Bei der Erwerbsminderungsrente ist es übrigens auch schon gang und gäbe. Wenn man mal die Gesamtzahl von Arbeitsunfähigkeitstagen sich anschaut, das sind 900 Millionen pro Jahr ungefähr. Wenn wir davon nur 10% von einer Voll- in eine Teilzeitkrankschreibung umgewandelt bekämen, hätten wir 45 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage wieder der Wirtschaft zugeführt. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Flexiblere Lösungen beim Umgang mit dem Thema Arbeit und Kranksein, das könnte also eine Lösung sein, um den Krankenstand in Deutschland zu senken. Die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung würde an der Stelle wenig bringen. Das war die Einschätzung von Nicolas Ziebart, Gesundheitsexperte vom ZEW in Mannheim.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist bei uns Julia Englert, Arbeitsjuristin mit Sitz in Offenburg. Und auch bei ihr geht's heute um das Thema Kranksein im Job. Katja aus Heiterbach hat uns dazu geschrieben. Sie bekommt manchmal im Büro Migräne und zwar so stark, dass sie nach einigen Stunden nach Hause gehen muss. Zum Arzt geht sie an solchen Tagen nicht, weil sie weiß, in aller Regel ist das morgen wieder vorbei. Für den Rest des Tages meldet sie sich einfach krank. Bisher hat der Arbeitgeber das einfach akzeptiert und für Katja dann einfach einen Krankheitstag eingetragen. Jetzt wird das aber plötzlich anders gehandhabt. Die krankheitsbedingt nicht gearbeitete Zeit wird ihr jetzt als Minusstunden verbucht, also als hätte sie einfach den halben Tag freigenommen. Und das stößt in Katjas Büro natürlich auf wenig Begeisterung. Zitat: Ich finde es bedenklich, dass Kolleginnen und Kollegen in so einer Lage jetzt halbe Urlaubstage verwenden, um nicht weiter ins Minus zu rutschen. Andere quälen sich den Rest des Tages im Büro herum, obwohl sie eigentlich arbeitsunfähig sind. Zitat Ende. Kann der Arbeitgeber das machen? Minusstunden eintragen, wenn Leute krankheitsbedingt früher nach Hause gehen? Das ist die Frage von Katja aus Heiterbach. Und hier kommt die Antwort von unserer Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Wer arbeitsunfähig ist, erhält in Deutschland Entgeltvorzahlung ab dem ersten Krankheitstag. Das ist im Entgeltvorzahlungsgesetz geregelt. Sollten Sie nicht ab dem ersten Tag ein Attest vorlegen müssen, ist das alles so in Ordnung, wie das bisher bei Ihnen gelaufen ist. Wenn Ihr Arbeitgeber jetzt das Gehalt kürzt oder Minusstunden einträgt, sollten Sie daher zum Anwalt gehen und das geltend machen. Bei Minusstunden sind Sie grundsätzlich nicht verpflichtet, diese nachzuarbeiten. Aber da müssen Sie auch genau gucken auf Ihrer Gehaltsabrechnung, ob diese Entgeltvorzahlungstage extra ausgewiesen sind. Die müssen nämlich extra ausgewiesen sein und da steht dann ja auch drin, ob die dann vergütet wurden oder nicht.
Also klare Sache für unsere Expertin, krank ist krank und zwar bisher zumindest den kompletten Tag, auch wenn man morgens noch fit in den Arbeitstag gestartet ist. Jetzt gibt es ja die Idee, dass man sich zum Beispiel bei leichten Infekten auch nur einen halben Tag krank schreiben lassen könnte, haben wir ja hier heute schon gehört. Aber auch dann würde sicher gelten, für die Zeit, in der man krank war, gibt es Krankengeld und keine Minusstunden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, Betriebsräte. Die machen einen super wichtigen Job bekanntermaßen. Die vertreten ja die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Unternehmen gegenüber der Betriebsleitung. Und in den allermeisten Fällen, da funktioniert das auch gut und der Betriebsrat arbeitet vertrauensvoll mit der Leitung der Firma zusammen. Doch manchmal, da sind die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter der Geschäftsleitung auch ein Dorn im Auge. Gerade in mittelständischen, inhabergeführten Betrieben haben Arbeitgeber zuletzt regelmäßig versucht zu verhindern, dass sich ein Betriebsrat überhaupt gründen kann. Das hat eine neue Untersuchung gezeigt. Und einige Chefinnen und Chefs in Unternehmen, in denen es schon einen Betriebsrat gibt, die bedienen sich offenbar bisweilen auch ganz mieser Mittel, um die Arbeitnehmervertreter bei ihrem Job zu behindern, wie Mobbing und Einschüchterung. SWR1-Reporter Wolfgang Brauer hat Betriebsrätinnen getroffen, die ins Fadenkreuz ihrer Unternehmensleitung geraten sind.
Beate Fuchs setzt sich als Betriebsrätin für ihre Kolleginnen und Kollegen ein. Das gefiel der Firmenleitung nicht. Sie wollte die engagierte Frau loswerden.
Und danach hatten wir alle Detektive an der Backe. Sie haben jeden Betriebsrat, der gemeutert hat, einen Detektiv an die Ferse geheftet. Und der stand 2-3 Jahre vor meinem Haus, jeden Tag. Ich habe mich nicht mehr getraut, wegzugehen.
Obwohl die Bespitzelung der Betriebsrätin schon lange zurückliegt, fällt es Beate Fuchs heute immer noch schwer, darüber zu reden. Und solche Fälle nehmen offenbar zu, sagt Wolfgang Alles. Er war selbst Betriebsrat in einem großen Elektrokonzern und organisiert schon seit mehr als 10 Jahren Tagungen zum Thema Betriebsratsmobbing.
Unsere Wahrnehmung ist die, dass die Sitten oder die Verhaltensweisen in der Arbeitswelt immer rauer werden, dass immer skrupelloser vorgegangen wird gegen engagierte Menschen, die nichts anderes tun, als ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen.
Und dabei würden auch immer mehr Anwaltskanzleien eingesetzt, die sich auf Kündigungen gegen unliebsame Betriebsräte spezialisiert haben, obwohl denen nach dem Betriebsverfassungsgesetz nicht so einfach gekündigt werden darf. Diese Betriebsrätin in einem Dienstleistungsbetrieb, nennen wir sie Anna Lang, bekommt ständig Post von einer solchen Kanzlei.
So Schreiben von diesen Kanzleien kriegt man immer zum Wochenende oder im Urlaub. Also man wird da sehr massiv mitgenommen. Und gut gehen tut es einem dabei nicht, das muss man ganz klar sagen. Also es greift an, es macht was mit einem.
Wolfgang Alles hat verschiedene Strategien herausgefunden, wie einzelne Arbeitgeber gegen unliebsame Betriebsräte vorgehen.
Also erstens, wenn ein Betrieb existiert, es gibt keinen Betriebsrat und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir wollen aber von unserem demokratischen Recht Gebrauch machen, einen Betriebsrat zu gründen. Und dann passiert oft, dass diese Betriebsratsgründung schon in der Vorgründungsphase verhindert wird und die Initiatorinnen und Initiatoren des Betriebsrats gekündigt werden.
Eine neue Studie des Forschungsinstituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat herausgefunden, dass Arbeitgeber mehr als jede fünfte Neugründung von Betriebsräten behindern. Das kritisieren auch Arbeitgebervertreter wie Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft.
Die Betriebsräte nehmen eine wichtige Rolle ein im betrieblichen Zusammenleben und sind sehr häufig diejenigen, die innerhalb des Unternehmens auch dafür Sorge tragen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ein harmonisches, friedvolles Zusammenleben ermöglichen.
Wie es in den meisten Firmen gängige Praxis ist. Aber manchmal werden von Firmenchefs auch unlautere Mittel und Mobbing eingesetzt, wie bei Anna Lang. Die will trotzdem standhaft bleiben.
Weil wenn ich gehe, dann fällt der Betriebsrat bei uns. Und dann hat mein Chef, muss man ganz klar sagen, gewonnen. Dann kann er wieder mit den Kollegen machen und tun, was er möchte. Weil dann halt keiner mehr guckt. Und dann wird auch die Angst bei den Kollegen sein. Einmal Betriebsrat zerstört, einmal gegangen, wird nie mehr wieder in dieser Firma, das muss man ganz klar sagen, ein neuer Betriebsrat gegründet werden.
Da kann man nur den Hut vorziehen. Mobbing gegen Betriebsräte, der Bericht war das von Wolfgang Brauer. Und damit endet der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören, ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.